Feinschmeckertouren Folge 365.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht's in Richtung Süden. In dieser Episode hörst du etwas über ein Weingut, welches hier ganz in der Nähe von Huesca Viognier kultiviert. Und außer Viognier auch noch die Rotweinrebsorte auf jeden Fall Syrah und noch andere. Was das Besondere an diesem Weingut ist und warum es für dich einen Besuch lohnenswert machen kann, das hörst du in dieser Folge. Und außerdem von einem Tal, das du, wenn du hier in der Nähe bist, unbedingt mit dem Auto oder vielleicht auch mit dem Fahrrad durchgrüßen solltest, weil du, wenn du von Norden kommst und in Richtung Ayerbe und Huesca unterwegs bist, ganz am Ende dieses Tales von einem Felsmassiv überrascht sein wirst, welches dich, so wie uns, wahrscheinlich fast aus den Latschen kippen lässt, weil wir waren echt mega begeistert. Du nimmst die A132 von Jaca über Puente la Reina de Jaca, die Jaca, und fährst durch das Tal, wo auch der Fluss Gallego sich seinen Weg gebahnt hat. Und allein das anzuschauen ist schon richtig schön. Du kommst durch Ayerbe und verlässt diesen Ort wieder in Richtung Huesca und landest dann in diesem Weingut, in dem wir gerade stehen, kurz vor unserer Besichtigung, vor unserem Rundgang und der Verkostung. Ja, Burkhard, erzähl doch du mal heute Morgen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie dich diese Felsformation überrascht hat.
Tja, das hat sie tatsächlich. Also wenn du aus den Pyrenäen kommst oder durch die Pyrenäen gefahren bist, da denkst du natürlich, wow, das sind die großen Berge. Da gibt's einen Haufen Gipfel, die über 3000 sind. Wir waren auch sehr hoch in den Bergen dort. Und dann denkst du natürlich, wenn du Richtung Süden fährst, wo es dann wieder flacher wird, da kann dich dann so schnell nichts mehr überraschen oder nichts mehr so begeistern. Weit gefehlt. Hier in den Präpyrenäen, in den Vorpyrenäen, wie das auch hier genannt wird, haben wir diese Formationen entdeckt in diesem kleinen Tälchen, die zwar nicht so hoch sind natürlich wie die großen 3000er, aber die äußerst spektakulär sind. Also die Malos de Riglos, eine Felsformation, wo mehrere Bergteile, sage ich mal, nebeneinander stehen, die eigentlich so ein bisschen aussehen wie große Silos auch oder große Pfosten, natürlich gigantisch dimensioniert. Das ist schon ein toller Anblick und wir haben gedacht, okay, super, sehr schön. Genau da gegenüber werden wir auch wohnen. Aber als wir dann den Blick nach links gewendet haben, von dem Punkt aus, wo wir das fotografiert haben, da ist uns die Spucke nochmal gleich doppelt weggeblieben, weil dort befinden sich der Punta Malafre und der Malo Bentuso und noch eine weitere Bergformation, die Malos de Riglos auch. Und da gehen ganz bizarr richtig große, also wie überdimensionierte Zähne quasi, ragen die in die Luft auf, ja, nochmal in verschiedenen Formationen, noch viel zerklüfteter als das, was wir ursprünglich gesehen hatten. Oben auf der Spitze ein kleiner Zacken, hier nochmal eine große Steilwand. Also das ist wirklich ein fantastischer Anblick. Und wenn du eben durch dieses Tal fährst, fahr langsam, schau, dass du die Parkbuchten, die es netterweise wirklich gibt, auch nutzt, einfach anhältst und von da aus mal einfach den Blick schweifen lässt, die Kamera schweifen lässt und einfach genießt.
Ja, und das Fantastische ja an dieser Felsformation ist die Farbe. Also das ist ein richtig schönes Rot, ein Naturrot, welches auch überhaupt die Landschaft geprägt hat, durch die wir eben da gefahren sind mit diesem Tal. Da sieht man nämlich an manchen Stellen, wo der Fluss sich eben durchgegraben hat, unten die Basis ist grauer Kalkstein und obenauf liegen dann so 10, 20 Meter hoch diese roten Steine, die ziemlich fruchtbar sind. Es ist eine sehr fruchtbare Erde und dort drauf wachsen dann auch diese Unmengen an Pinienbäumen, denn man fährt da wirklich ganz, ganz viele Kilometer durch Pinienwald, dicht bewachsenen Pinienwald und dann immer wieder diese rote Erde. Das ist schon einfach Süden pur, das ist mediterran, aber dann eben diese steil aufragende Felswand in Rot zu betrachten, wo unten so eine Bahnlinie lang geht, das haut einen echt aus den Latschen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist toll. Und wenn du dann eben Ayerbe verlassen hast, den Ort, der relativ unspektakulär ist und in Richtung Huesca unterwegs bist, dann siehst du auf der rechten Seite so ein kleines Industrie, naja, nicht ein Gebiet, aber 2, 3 Fabriken stehen da. Und links ist dann ein Schild, da steht drauf,
Hola. Hola.
Bodega.
Ja, und jetzt ist auch Alex, der Winzer, eingetroffen und hat uns schon die ersten paar Infos geliefert zu diesem Weingut. Also es ist ein Familienbetrieb, er und sein Vater und ganz wenige andere Personen noch. Das Weingut arbeitet biologisch, hat ungefähr 30 Hektar eigene Rebflächen, stellt die Weine ausschließlich aus den eigenen Trauben her und ist momentan natürlich auch, wir haben jetzt Ende September, mitten in der Lese bzw. in der Weiterverarbeitung schwer beschäftigt. Wir sind froh, dass Alex Zeit für uns gefunden hat und wir sind schon ganz gespannt auf die Weine.
Ja, und was auch schön ist, wenn man in dieser Zeit kommt und wenn man dann auch einen Termin bekommt, um trotzdem die Führung und die Verkostung zu machen, dann hat man überall hier schon den Traubenmost in der Nase und kann sich schon so ein bisschen vielleicht vorstellen, was später in der Flasche sein wird. Also, und diese Bodega, die macht Weine nach IGP, sind die zertifiziert und nicht nach DO. Und wir haben den Alex auch gerade mal gefragt, welche Rebsorten denn hier tatsächlich dann auch kultiviert werden. Und die hörst du von ihm jetzt persönlich.
Autochthons varieties like Parraleta, Ribote, Gonfaus, Ambrosina, Berta, 6 varieties different. And we also use Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Garnacha, very typical in Aragon, and Tempranillo.
One is missing. Viognier?
Viognier is in white wine. It's, yeah. For me, it's wonderful. Yeah, really.
We love it too. That's the reason why we found you.
Yes.
Alex hat uns gerade erzählt, dass sie mit dem Viognier vor 25 Jahren schon immerhin angefangen haben, diese Rebsorte hier zu kultivieren. Es gibt nur ganz, ganz wenige, also wahrscheinlich eine Handvoll maximal an Weingütern, die in Spanien Viognier kultivieren. Dieses hier gehört dazu. Wie gesagt, ist der Grund, warum wir natürlich unbedingt hierher wollten. Und wir sind schon ganz gespannt. Er hat uns nämlich auch gerade erzählt, dass der Sommelier des ehemaligen Drei-Sterne-Lokals El Bulli, da war ihr Wein auch vertreten. Der Sommelier hat, nachdem das Restaurant geschlossen hat, ein Buch geschrieben mit 112 Referenzen für Wein. Und ihr Viognier, der eine, der ist da drin. Und da sind sie natürlich mächtig stolz drauf. Und das, Tina, das lässt die Spannung ins Unermessliche steigen.
Das stimmt, Burkhard. Und ich bin stolz drauf, dass ich genau dieses Weingut bei meiner Recherche gefunden habe. Und super ist, dass es auch ganz in der Nähe von unserem Hotel liegt, in dem wir hier wohnen. Hör auch in diese Folge rein, weil wir werden natürlich auch über dieses Hotel berichten, was du da alles erleben kannst, welche Aussicht du dort genießt und wie das kulinarische Angebot ist, das Wellnessangebot. Und wir sind ja jetzt auch schon einen Schritt weiter gegangen. Also wir sind in den hinteren Teil der Kellerei und stehen hier außen vor dem geöffneten Tor und blicken gerade rein in die Kellerei, wo die Edelstahlfässer stehen, wo gerade abgespritzt wird, wo alles picobello sauber ist, vor einem Traktoranhänger, in dem der Dresdner sich aufgetürmt hat. Den haben wir in der Nase und wir wissen jetzt von Alex, dass alle Rebsorten extra eben in diesen Edelstahltanks lagern, später dann rüberwandern in die Holzfässer, in die Barrique-Fässer. Und wenn sie dann da vor sich hingereift haben und den optimalen Zeitpunkt erreicht haben, welchen die drei Enologen, die hier zusammenarbeiten, dann auswählen, dann fangen sie an, die Cuvées zu kreieren.
Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie viele Weine haben, weil sie halt auch kleine Parzellen haben und sie versuchen immer irgendwas darzustellen, was auszudrücken. Ist es das Terroir, ist es das Klima, ist es die spezielle Rebsorte, sodass du von einigen ganz, ganz wenige Flaschen nur hast. Also 600, 800, vielleicht 1000. Der eine, den wir schon vor 2 Tagen probiert haben, der hatte eine Anzahl von etwa 1000 Flaschen und das war der Jahrgang 2018. Was ein Glück, haben wir dort in dem Restaurant eine bekommen.
Stimmt. Ja, hey. Burkhard, wir sind angekommen, oder? Die Tür öffnet sich. Man würde es nicht denken, wenn diese riesige Holztür, die wahrscheinlich, wie hoch wird die sein?
Naja,
3 Meter, 3,5?
4 Meter.
4 Meter. Wenn die sich öffnet und man kommt hier rein, dann haben wir schon eine schöne, warme Temperatur. Und dann blickt man auf diese wunderbar aufgestellten, übereinander gestellten, gelegten Holzfässer, die vorne mit weißer Kreide beschriftet sind. Also ich glaube, dieser Raum ist das Beste, außer den Flaschen natürlich, also den Weinflaschen, was diese Bodega zu bieten hat, oder?
Naja, hier fühlst du dich wie ein Kind, das davon träumt, im Süßigkeitenladen eingesperrt zu werden über Nacht, genau, und dann einfach genießen zu können.
Ja.
Das,
ja,
könnte ich mir hier in unserem etwas fortgeschrittenen Alter durchaus vorstellen. Hier steht ein Glastisch über einem alten Barrique-Fass, wo diese ganzen Flaschen aufgebaut sind. Und die Etiketten sind sehr kunstvoll, auch sehr unterschiedlich. Und Alex hat uns gerade erklärt, dass jedes Etikett etwas Besonderes von diesem jeweiligen Wein auch ausdrücken soll.
Ja, und was auch das Besondere an diesem Weingut ist, ist, dass alle Weine hier in diesem Raum in den Holzfässern lagern, in sehr unterschiedlichen Zeitabständen zwischen 15 Tagen und 2 Jahren, je nachdem, wie der Wein eben nachher werden soll.
So ist es.
Um alle Etiketten jetzt zu erklären und zu beschreiben, das würde viel zu lange dauern, aber ich durfte mir jetzt mal eine Flasche raussuchen, von der ich die Erklärung haben wollte, warum dieses Bild auf dieser Flasche ist. Also nur damit du das weißt, Syrah und Merlot ist in dieser Flasche und trotzdem hat das Etikett, also auf mich wirkt es, als ob eine Ingwerknolle abgebildet wäre. Jemand anders würde sagen, hat uns Alex erzählt, es könnte auch diese spezielle Form einer Zitrone sein. Es gibt nämlich Zitronen, die so ein bisschen aussehen, als wären es Zapfen. Und dieses Foto soll quasi die Sonne symbolisieren, weil die Sonne tatsächlich einfach, ja, mit die Hauptsache überhaupt ausmacht, damit ja die Trauben auch entsprechend reifen können, damit sie ihre Süße bekommen und eben entsprechend einen super Wein nachher in der Flasche abgeben können. Und jeder sieht quasi was anderes in diesem Bild und hier wollten sie einfach die Sonne, die Wärme transportieren. Ja.
Also ich finde, das passt wunderbar zur Philosophie dieser Bodega. Sie machen einfach freaky Weine, also wirklich außergewöhnliche und genauso sind auch die Etiketten.
Ja, und hier stehen ja auch noch Flaschen. Burkhard hat er uns gerade gezeigt. Eine hat ein grünes, eine ein schwarzes und eine ein orange-gelbes Etikett. Da steht Lazarus Wein vorne drauf. Diese Etiketten sind alle in Breischrift. Also wenn man da auch drüber fasst mit den Fingern und man könnte es lesen, es gibt ja Leute, die können das lesen, die müssen es lesen können.
Weil sie sonst nichts lesen können.
Genau, die haben da natürlich, für die ist es natürlich eine tolle Sache. Für mich ist es eben eine haptische Sache, ich kann diese Schrift nicht lesen.
Ja, und jetzt habe ich mir noch erklären lassen, was das Etikett bedeutet von dem Viognier, der 2 Jahre im Holzfass war, den wir ja schon getrunken haben bei einem Abendessen in Jaca. Ja, der Wein heißt Ontina. Das ist der Name eines Gewächses, einer Art Kamillenart. Graues Heiligenkraut habe ich nachgegoogelt damals schon. Ich hatte hier das noch offen. Und ja, Alex hat uns eben gerade erklärt, okay, das ist der Viognier von hier, von Ihnen. Und das wollten Sie einfach damit ausdrücken, damit klar ist, okay, das kommt hier aus der Region. Das hat als Viognier nichts damit zu tun, wie man meistens erstmal vermutet, aus Frankreich, aus Südfrankreich, aus dem Rhonetal oder sowas. Nein, das ist von hier, weil hier auch dieses Kraut wächst. Ja, und das ist auch sehr künstlerisch, wirklich ansprechend umgesetzt. Super.
Ja, und dieses Kraut hat er auch noch gesagt, das braucht eben extreme Hitze. Und das haben die hier. Und spannend ist auch noch, was er so nebenher erzählt hat. Also die Philosophie von ihm und wohl auch von den anderen Önologen. Also sie wollen schon die Rebstöcke mehr oder weniger sich selber überlassen. Natürlich gucken sie, auf welchen Boden passt welche Rebsorte, damit die sich gut ernähren können. Aber dann lassen sie die einfach ja, ihre Arbeit tun sozusagen. Die holen sich ja die Mineralität aus dem Boden, dann eben auch von den umliegenden, also von den drumherum wachsenden Kräutern, Gewächsen, Büschen, was auch immer. Ja, er meint einfach, im Grunde ist Wein machen relativ einfach. Du musst eben deine Rebsorte auf den richtigen Boden setzen. Du musst sie wachsen lassen, gedeihen lassen. Dann nimmt sie sich alles, was sie braucht, letztendlich die Traube. Du holst sie, du erntest sie zur richtigen Zeit. Du bringst sie in den Weinkeller, ja, du mostest sie sozusagen und kannst sie mehr oder weniger auch schon wieder sich selber überlassen, weil sie wird sich auf jeden Fall entwickeln.
Es un rosado con frambuesa y fruta.
Wie gut, dass ich doch noch mal nachgefragt habe, dass wir uns doch noch mal den Rosado Mas Ababol erklären haben lassen, weil da ist so ein, ja, fast wie ein Gemälde vorne drauf, ein rotes Gemälde, aber wenn man sich's genauer anguckt, dann, und so haben wir es uns eben auch erklären lassen, dann zeigt sich die Blüte einer Mohnblume. Und interessant ist auch, warum die genau diese Blüte auf diesen Wein gemacht haben. Er hat uns nämlich gerade erzählt, dass hier in der Gegend sehr viel Mohnblumen wachsen. Und die wachsen deshalb hier, weil sie keine Herbizide gebrauchen können. Und hier gibt's einfach keine Herbizide, weil eben hier alles ökologisch angebaut wird. Und aber die Gedanken, warum sie genau diese Blume für diesen Rosado gewählt haben, die gehen dann einfach noch weiter. Und das ist das Spannende, warum sich's echt lohnt, auch mal so einen Besuch in der Bodega zu machen und auch eine Führung mitzumachen, damit man so ein paar Eindrücke hinter dem Wein quasi noch bekommt. Also, warum haben sie diese Blume gewählt? Weil diese Blume sehr schön anzuschauen ist, dieses Terroir natürlich wieder zeigt, widerspiegelt. Und weil diese Blume nicht wie eine Rose duftet, sondern im Grunde ja keinen Duft hat, so genau ist auch dieser Wein. Also das ist ein Wein, der sehr mineralisch ist, der im Grunde ja so ist wie eine Mohnblume. Er zeigt sich wunderschön in dieser Farbe, in dieser Mohnblumenfarbe, hat aber nicht die typischen total fruchtigen Noten wohl von Erdbeer, Himbeer und so weiter. Also wir sind gespannt, wenn wir diesen Wein nachher hoffentlich verkosten können.
Ja, auch spannend ist das Etikett von der Rebsorte Paraletta. Das ist eine autochthone Rebsorte hier aus der Region. Da sind nämlich Ziegen drauf. Ja, die Assoziation ist einfach, dass Ziegen im Gegensatz zu Schafen, die einfach vor sich hin trotteln und ihren Weg laufen und nicht links und rechts gucken, die Ziegen springen herum, entdecken hier mal ein Kraut und hier eine Blume und da mal ein Gras und was anderes. Und sie entdecken dadurch auch mehr Dinge. Und so soll quasi auch der Weingenießer diesen Wein entdecken, diese autochthone Rebsorte. Ich bin gespannt, wie der schmeckt.
Jetzt haben wir noch mal was Neues gelernt. Auf dem Rosado beispielsweise ist unten ein goldenes, rundes Etikett. Da steht Vigneron drauf und da hat er uns erklärt, was das zu bedeuten hat. Das ist also ein Zusammenschluss von 5 Winzern hier aus dieser Region, 2 Großhändlern und 50 Restaurants, die diese 5 Winzer quasi im Angebot haben, die Weine der 5 Winzer, und die wollen damit zeigen, dass das besonders hohe Qualität ist. Das heißt, wenn du in ein Restaurant zum Essen gehst und du siehst einen Wein mit diesem goldenen Etikett mit schwarzer Schrift Vigneron, dann weißt du auf jeden Fall, dass du hier Top-Qualität ins Glas bekommst.
Und auf den Teller.
So, und jetzt wird's einmal richtig spannend. Denn wir sind jetzt bei der Verkostung von Blanco Luz. Und Blanco Luz ist der Viognier-Weißwein. Spannend deshalb, weil wir jetzt gerade die Geschichte gehört haben, warum dieser Wein so heißt und warum er vor allem nicht das Etikett EGP tragen darf. Also, erstens darf Viognier quasi hier gar nicht angebaut werden, weil das einfach nicht dazugehört, diese Rebsorte. So, und anfangs haben die angefangen mit 8 Rebstöcken. Das haben sie dann erweitert, weil sie festgestellt haben, dass dieser Wein fantastisch hier in dieses Terroir passt. Anfangs wurde der dann ausgeschenkt unter dem Namen Hauswein, Vino de la Casa, beziehungsweise Tischwein, Vino de la Mesa. Und weil eben so ein Tischwein, den man ja im Restaurant bestellen kann, häufig auch damit assoziiert wird, dass er günstig ist und jetzt auch geschmacklich nicht so wirklich der Renner häufig, ja, haben sie dann daran gearbeitet, dass ja dieser Wein anders genannt werden kann. Und deshalb steht auf dem Etikett unten drauf jetzt Vino Varietal. Also nicht IGP, weil der nicht ins IGP-Gebiet gehören darf, aber eben Varietal. Egal, ob das ein Vino de la Mesa, Varietal oder IGP ist, ich finde fantastisch, dass diese Bodega hier diese geniale Rebsorte anbaut, anpflanzt, kultiviert und daraus einen fantastischen Blanco Luz herstellt. Dieser Wein ist 100% Viognier und da sind auch nur 10% davon im Fass gewesen. Wenn der hier ins Glas kommt, dann hast du das Gefühl, die Sonne scheint im Glas. Ein schönes Dunkelgelb, das so richtig schön ja, leuchtet, strahlt. Und wenn man das so ein bisschen ins Tageslicht hält, dann wird der Wein heller, ja, und strahlt förmlich. Das ist kein typischer Viognier, wie du ihn vielleicht kennst, wenn du die Weine aus Frankreich, aus dem Rhonetal kennst, wie Viognier dort gemacht wird. Der hat schon in der Nase ein bisschen Frucht, aber vor allem die Mineralität des Bodens und auch einfach die Sonne des Südens, die Wärme, ja, das bringt dieser Wein mit. Und Burkhard, wie findest du, wie ist der Geschmack dieses Weins?
Also der ist wirklich sehr außergewöhnlich. Es ist toll, ein ganz toller Viognier. Wie du sagst, ist kein typischer Vertreter. Ich finde, der bringt eine unheimliche Mineralität an den Gaumen. Er ist sehr präsent, macht sich sehr breit im Mund, aber sehr angenehm. Keine Säure, total schön und gut zu trinken. Ich finde, der bringt also absolut so vegetabile, kräuterige Noten da rein, ja. Ein bisschen Rosmarin. Und ich habe so einen Hauch, aber wirklich nur einen Mini-Hauch von einem Akazienhonig, finde ich. Also
und was auf jeden Fall hat, ist ein ganz stark ausgeprägtes Mandelaroma.
Ja, stimmt. Also 10% von dem Wein werden auch im Barrique ausgebaut. Nicht lange. Alex hat gesagt, glaube 15 Tage oder so. Das gibt so eine Note von, einen Hauch von genau diesen Aromen. Ich finde, das ist total klasse gemacht, weil es gibt diesem Wein einen schönen Rahmen, den man so aber überhaupt nicht bemerkt. Und ist ganz klar ein Wein hier, um wirklich Speisen zu begleiten. Ja, also den kannst du zu vielem dazustellen, zu dem ein guter Weißwein geht. Und da passt er wunderbar. Jetzt haben wir den Rosado aus 100% Syrah im Glas. Also schon die Farbe ist eine Wucht. Also ein richtig kräftiges Roséfarben mit also ganz klar orangenen Reflexen hier drin. Wirklich schöne Farbe. Und Tina, ja,
im Geschmack. So geht Rosado.
So geht seriöser Rosé. Genau, das hat uns Alex gerade erklärt. Also der ist einfach mineralisch, der ist trocken, richtig trocken. Der hat also einen Hauch von Fruchtnoten, aber wirklich nur einen Hauch. Der hat schon leichte balsamische Noten, finde ich, aber total angenehm eingebunden in ja einfach ein tolles Mundgefühl. Den kannst du auf jeden Fall auch zu kräftigen Grillgerichten nehmen im Sommer. Das ist überhaupt kein Problem, da hält der Wein stand.
Offensichtlich ist das der Stil dieser Bodega, dass einfach ja, die Mineralität im Vordergrund steht. Ich finde den fantastisch, diesen Rosado. Also erstens wegen der Farbe. Wenn diese Flasche im Sommer auf dem Tisch steht, dann ist das wirklich ein Sichtpunkt.
Y cambia mucho este vino. El primer año tiene mucho.
Ja, jetzt haben wir hier diese autochthone Rebsorte Paralita im Glas. Alex hat uns gerade erzählt, dass die von Jahr zu Jahr extrem unterschiedlich sein kann. Also im einen Jahr quasi eine Fruchtbombe und im nächsten Jahr, abhängig von Wetter und Klima und was weiß ich noch, einfach ja ganz anders, sehr straight. Er erinnert mich.
Mineralisch, mehr mineralisch dann, genau, weniger Frucht.
Genau.
Also
er hat ein wunderschönes, tiefdunkles Kirschrot. Ja, du kannst noch leicht durchschauen in der Nase.
Ja. Geht er in Richtung Pinot Noir, aber nur ansatzweise?
Ja, und das hat er auch.
Er hat ein bisschen eine Frucht, aber wenig Frucht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich möchte es mal ein bisschen bildhaft beschreiben, als ob die Frucht quasi in der Mitte liegt, also so eine Straße ist und außenrum ist diese Frucht eingebettet in Mineralität, in Boden, in ja, so ein bisschen die Düfte der Landwirtschaft, möchte ich mal sagen. Und das harmoniert perfekt miteinander. Also das gibt eine ganz tolle Symbiose, finde ich.
Also wir haben hier den 21er-Jahrgang im Glas. Der ist ja für mich tatsächlich auf der zweiten Seite zu Hause. Der ist sehr schlank, hat ein feines Tannin, aber durchaus präsent, sehr filigran und er hat so leichte, pilzige Aromen.
Burkhard, du bist in der neuen Syrah-Welt angekommen, glaube ich, oder?
Also dieser Vertreter hier, Extra Syrah, Jahrgang 2020 mit 13,5%, nicht unbedingt super potent ausgestattet vom Alkoholgehalt her. Aber es ist ein super interessanter Wein, ein Spitzen-Syrah. Also dieser Wein ist kräftig, der war 12 Monate im französischen Barrix. Wobei ich finde, dass du von diesem Holz eigentlich relativ wenig wahrnimmst.
Ja, du hast halt so ein bisschen die Toastnoten.
Du hast die Toastnoten.
Aber super angenehm, die bindet sich perfekt ein. Der ist schon in der Nase ein unglaublich runder, samtiger Wein, der aber durchaus so richtig Kraft, Kraft der Sonne hier mitbringt.
Genau das hatte ich eben auch im Kopf. Ja, du hast auch ein bisschen dunkle Schokolade. Ja, du hast
Minze.
Minze, genau. Eukalyptische Noten generell. Die hast du auch am Gaumen. Der ist am Gaumen auch ja, sehr präsent, sehr geradlinig, ja. Aber nicht so fett opulent, das ist er nicht. Aber das passt wunderbar. Das ist ein perfekter Vertreter hier von dieser Bodega Edra, die in ihrer Philosophie Weine mit Charakter machen will. Und das ist genau der Punkt. Ja? Also der ist auch nicht ein 0815 Syrah, kein Mainstream Syrah.
Ganz gar nicht.
Sondern eine wirklich starke Persönlichkeit. Du kannst den hier wahrscheinlich noch 8 oder 10 Jahre lagern. Der wird sich noch sehr gut weiterentwickeln, aber er ist jetzt schon richtig gut zu trinken. Passt also zu vielen Speisen, kann ich mir den super vorstellen. Hat noch also so einen Mini-Haufen von Säure, aber das ist eine frische Säure. Der Wein ist unheimlich lebendig, finde ich. Ne?
Ja, und er hat vor allem auch unglaublich samtige Tannine, die sich vorne bei mir so auf den Zähnen ablegen, die ja, ihn ausdrucksstark machen. Und die, finde ich, auch verraten, dass dieser Wein noch ein sehr großes Entwicklungspotenzial hat. Und spannend wird sein, wenn wir von diesem Wein was mitnehmen und den in ein paar Jahren öffnen, wie der dann sein wird. Da bin ich echt gespannt drauf. Also ein wunderbarer Syrah und ganz insgesamt all die Weine, die wir hier jetzt verkostet haben, die stehen also ganz klar für ausdrucksstarke Weine, für charaktervolle Weine, für Weine, die sehr mineralisch sind, aber nicht so, dass du das Gefühl hast, du würdest auf Stein beißen, sondern immer ausgewogen mit der Frucht, wobei die Mineralität im Vordergrund steht. Also das sind, ja, sind sehr charaktervolle Weine, die dieses Terroir hier wirklich widerspiegeln, die die Kraft der Sonne auf der einen Seite in die Flasche bringen, aber eben auch, ja, die Kühle, die Frische, die aus den Bergen kommt. Und es ist ein wunderbares Zusammenspiel. Und was ich wunderbar hier finde, ist zu sehen, wie Alex uns hier durch die Kellerei führt, wie er dieses Leben als Winzer liebt. Es ist für ihn keine Arbeit, hat er uns verraten. Und das merkt man auch, dieses Strahlen im Gesicht, auch wenn er jetzt den Wein hier präsentiert. Es ist ein Lebensprojekt, hat er uns verraten. Und das merkt man einfach. Und deshalb, ja, raten wir dir wirklich, wenn du die Gelegenheit hast, hier herzukommen, oder wenn du vielleicht am Strand von Barcelona oder von Empuria Brava, Figueres und wie die ganzen Badeorte da eben auch heißen, ja, Urlaub machst, dann sind es hierher über eine gut ausgebaute Autobahn auch nur 2, 2,5 Stunden. Von Barcelona sind es 300 Kilometer, hat er uns verraten. Es könnte ein schöner Tagesausflug für dich sein, und tatsächlich ist es so, wenn du diese Weine probieren willst und trinken willst, dann musst du entweder hierher kommen, hier verkosten oder einkaufen, oder du musst eben im Internet bestellen. Die liefern auch nach Deutschland. Sie haben keinen Distributeur in Deutschland, weil die gar nicht so viel Flaschen machen. Ja, und wenn du Pech hast, ist es auch so, wenn du hierher kommst, dass die eine oder andere Flasche Wein vielleicht auch schon ausverkauft ist. Aber auf jeden Fall lohnt sich der Besuch hier in dieser Kellerei.
Tina, da ist kein Kilometer zu weit. Das ist auf jeden Fall so.
Und da möchte ich auch noch einen Schwenk machen, kurz ins Rueda an dieser Stelle. Und er kennt auch die Kellerei Menade. Die arbeiten ähnlich. Und da merkt man einfach, dass die, ja, anders arbeiten als, sagen wir mal, Kellereien, die hunderttausende Flaschen hier raushauen, die Mainstream machen. Damit hat das hier überhaupt gar nichts zu tun.
Nein, das ist Wein mit Charakter und Persönlichkeit. 40.000 Flaschen Jahresproduktion. Du kannst froh sein, wenn du dir davon ein paar ergattern kannst. Ja, und damit muchas gracias.
Thanks to you, and see you another time.
Ja, dir viel Spaß beim Genießen, bleib dran, stay tuned, und ja, Tina, der letzte Schluck Syrah, der geht jetzt mit.
Unbedingt.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de. und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.